muss gerade vorweg etwas gestehen, nämlich, dass ich nicht wirklich einen grünen Daumen habe. Also wenn es heute so ums Thema Erntedank geht und so. Ich habe nicht viel Ahnung von Gärtnern und Pflanzen und Ernten und so. Obwohl, wir haben in Lenzburg mal eine Zeit lang einen Garten gehabt. Ein paar Jahre, aber ich habe mich ziemlich lausig angestellt. Also ist jetzt nicht ganz so mein Herzensthema. Bei unserem Pastorenteam wäre das eher der Andi. Also vielleicht hätte er heute eher eine Predigt müssen halten zum Thema Pflanzen und Ernten. Aber ich übernehme das heute, weil etwas habe ich immer beeindruckend gefunden, so am eigenen Garten haben, nämlich die Kraft vom Wachstum von Pflanzen zu sehen. Das ist jetzt vielleicht für euch alle logisch und so, aber ich erinnere mich noch, dass ich tief beeindruckt war, wo meine Frau mir beigebracht hat, dass man die Tulpenzwiebeln, oder, die dann im Frühling schöne Tulpen gibt, dass man die im Herbst im Boden tut. Und dann passiert den Winter durch ja gar nichts und man fragt sich, kommt denn da irgendwann mal noch etwas? Und dann im Frühling brechen da die kleinen Triebe durch den Boden durch und geben dann die wunderschönen, farbigen, fantastischen Tulpen. Wir feiern heute Erntedank und mit dem bringen wir Gott einfach zuerst einmal unseren Dank zum Ausdruck. Und zwar besonders den Dank, dass Wachstum in dieser Welt möglich ist. Dass das Zeug wächst, dass wir sehen es hier wunderschön, die Gemüse und Früchte und all diese Sachen. Das hat der Boden hervorgebracht, wie wir sie in dem Psalm gelesen haben. Das ist die Kraft von dem Wachstum. Und das Wachstum erinnert uns daran, dass Gott uns versorgt, dass es Gott gut meint mit uns. Und dass er auch die segnet, die nicht nach ihm fragen. Und dass er uns alle segnet, da auf dieser Welt mit dem Wachstum. Und das Wachstum ist aber auch ein konkretes Zeichen oder ein Bild für das, was Gott sonst noch tut in dieser Welt. Die Kraft von seinem Wort, die Kraft vom Reich Gottes wird eben auch dargestellt mit dem Wachstum von Pflanzen, von Sämli. Und über das werden wir uns heute ein bisschen Gedanken machen, unter anderem die Kraft von diesen Sämli, die Wachstum hervorbringen. Und wir haben vor 2 Wochen, wenn wir mit uns ein bisschen unterwegs sind, hier in der Lenzkirche, vor 2 Wochen haben wir eine Predigtreihe abgeschlossen, auf dem Weg von Jesus. Und jetzt heute starten wir in eine neue kleine Reihe, wo wir uns wieder dem Markus-Evangelium zuwenden. Wir sind ja immer so ein bisschen dran, einzelne Kapitel wieder anschauen aus dem Markus-Evangelium. Und ich starte heute mit dem Kapitel 4, der Anfang. Nächste Woche ist dann der Rolli Eschima dran und in 2 Wochen der Raffi Zaug, unser neuer Jugendpastor, wird das weiterführen. Und wir werden uns das Kapitel 4 beim Markus ein bisschen näher anschauen. Und wir machen das, weil wir uns immer wieder eintauchen in die Geschichte von Jesus, uns bewusst sein, wer eigentlich am Ursprung steht von dem, auch was wir glauben. Und wir brauchen immer wieder gute Nachricht. Darum heisst das gute Nachricht. Gute Nachricht von Markus über Jesus. Und vielleicht erinnert euch ein bisschen daran, die ersten 3 Kapitel bei dem Markus-Evangelium, die sind prägt von viel Action, viel Bewegung. Jesus tut Leute heilen, tut Dämonen austreiben, er ruft unterschiedlichste Leute in die Nachfolge, er macht die einen und anderen verrückt, er hat Streitgespräche mit Leuten, mit den Pharisäern, die werfen ihm vor, dass er mit dem Teufel im Bund steht. Er streitet mit seiner eigenen Familie, also es ist ganz viel Action. Der Markus hat so einen Schreibstil, ist sehr atemlos, eins nach dem anderen, zack, zack, zack. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 4 und jetzt ist es so ein bisschen wie ein kurzer Unterbruch, so ein bisschen Verschnaufpause. Und jetzt hören wir mal etwas von dem, was Jesus gelehrt hat. Und Jesus hat besonders eben gelehrt durch sogenannte Gleichnisse, durch Geschichten. Und wir werden heute ein Gleichnis anschauen, das ist vielen von euch sicher bekannt, das Gleichnis vom sogenannten vierfachen Ackerfeld. Ihr habt sicher schon Predigten darüber gehört und so weiter. Und oft wird dann das gerade so angewendet auf mein Leben und man überlegt dann, ja, was kann ich am Montag anders machen wegen dieser Geschichte oder irgendwie so. Ich werde euch heute einladen, mal nicht gerade nur auf euer eigenes Leben zu schauen, sondern ein bisschen weiter zu denken und versuchen, die Geschichte von Jesus, das Gleichnis, ein bisschen so zu hören, wie wenn ihr es das erste Mal hören. Ich weiss, es ist fast nicht möglich, aber wir tun jetzt mal so, wie wenn. He? Genau. Weil es geht heute um 3 Sachen, nämlich um ein geheimnisvolles Gleichnis. Es geht um unterschiedliche Reaktionen und um ein wirkungsvolles Wort. Genau. Also, zuerst geht es um die Gleichnis. Und Jesus hat eben oft die Gleichnis gelehrt. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr die gerne vornehmen. Oder auch euch ein Handy. Aber das lenkt euch vielleicht auch ab. Darum dürft ihr auch vorne schauen. Dort wird der Text eingeblendet. Ich lese euch das vor. Das Gleichnis von Jesus, das hat er so erzählt. Markus 4, Vers 3. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Also vorweg, was auffällt an dieser Geschichte, ist, dass Jesus so eine ganz alltägliche, normale Szene aus seinem Leben nimmt, aus dem Leben der Leute. Die sind ja, die meisten von denen sind Bauern gewesen und, oder haben auch mal Bauern in der Familie gehabt. Und es ist ganz etwas Normales gewesen, dass man das kennt hat, dass man eben die Saat ausgesät hat, dass man die Leute gesehen hat, wie sie die Sämli ausgestreut haben auf diesen Feldern. Und es wäre so ein bisschen, wie wenn Jesus eine Geschichte heutzutage anfangen und die würde so starten. Es war einmal eine Hausfrau, die ihren Wocheneinkauf machen wollte. Und wir würden alle so sagen, ja, das kennen wir genau. Oder er würde so anfangen, es ist einmal eine Familie im Auto gehockt auf dem Weg zu den Grosseltern. Und wir würden auch alle sagen, ja, stimmt, kennen wir so Szenen. Und von dem her tut er dann anfangen, seine Geschichte zu erzählen, wo gleichzeitig aber auch immer eine Lehre drinnen verpackt ist. Und das ist das Zweite, was gerade auffällt an dieser kurzen Geschichte. Jesus macht keinen moralischen Punkt. Er sagt nicht am Schluss, und darum macht dieses und jenes oder macht dieses und jenes nicht, sondern die Geschichte selber, das kurze Geschichtli, der kurze Vergleich, ist der Punkt selber, ist die Geschichte selber. Also er muss nicht anschliessen nachher noch die drei wichtigsten Punkte aus dieser Geschichte, so wie ich das immer in meiner Predigt mache, oder? Sondern Jesus erzählt einfach Geschichte und that's it. Das ist die Botschaft. Geschichte ist die Botschaft. Nur, es ist schon so, es ist nicht alles ganz klar gewesen. Und Jesus hat dann eben ein bisschen näher müssen erklären, seinen Jüngern. Und die Frage ist, warum braucht Jesus so ein Gleichnis überhaupt? Später, als sie dann zusammengehockt sind mit seinen Jüngern nochmal, hat er dann ihnen ein bisschen erklärt, wieso er das macht. Das ist dann gerade ab Vers 10, sagt er, oder heißt, als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn, und jetzt kommt das Zitat, mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Was sagt Jesus da? Ich glaube, wir finden mindestens drei Gründe, warum Jesus in Gleichnis redet. Das erste ist, Gleichnis sind Geschichten vom Reich Gottes. Es sind Geschichten über das Reich Gottes. Ich habe es schon am Anfang gesagt, so Geschichten sind nicht immer nur da, dass ich mich frage, was bedeutet das für mein Leben? Irgendwann dann schon auch. Aber Jesus gibt uns da nicht nur einfach ein paar Tipps, wie wir dann am Montag unser Leben ein bisschen glücklicher und fröhlicher leben können. Es sind auch nicht nur einfach Tipps für mein persönliches Leben. Sondern Jesus erzählt da Geschichten, die zeigen sollen, wie Gottes Reich, Gottes Herrschaft sich in dieser Welt ausbreitet. Es geht da in dieser Geschichte nicht primär um uns, sondern es geht um Gott. Es geht darum, wie er in dieser Welt dran ist. Gott ist am Wirken in dieser Welt. Und die Geschichten zeigen uns, wie Gott das tut und wie Gott sein Reich in dieser Welt ausbreitet. Und das Zweite ist, so Gleichnisse sind immer eine Einladung. So Geschichten, so Gleichnisse sind nicht nur Informationen. Also Jesus lehrt da nicht einfach etwas über Bauern oder Agrarwissenschaft oder so, sondern so Geschichten sind immer die Einladung, Teil zu werden von dieser Geschichte. Also es sind nicht nur Informationen, sondern es ist eine Einladung, dass wir Teil werden von diesen Geschichten. Und zwar, indem wir uns zum Beispiel fragen, welche Rolle könnte ich in so einer Geschichte haben? Berühmtes Beispiel, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, kann man sich fragen, welche Person wäre ich in dieser Geschichte gewesen? Oder bei so einem Gleichnis könnte ich mich fragen, welche Rolle habe ich in dieser Geschichte, in dem Reich Gottes? Es ist immer die Einladung, Teil zu werden von dem, was da Jesus erzählt. Teil zu werden vom Reich Gottes. Also es sind Reich Gottes Geschichten, es ist eine Einladung. Und drittens, es ist immer auch eine Kritik. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, wenn ihr Gleichnis von Jesus leset, die haben immer so ein bisschen einen düsteren Unterton. Da gibt es immer auch eine schwierige Seite in diesem Gleichnis. Und in diesem Gleichnis, da sagt jetzt Jesus, er redet von Außenstehenden. Er redet von Außenstehenden und mit dem gibt es die Außenstehenden und es gibt die Innenstehenden oder so. Also es gibt die, die dazugehören und die nicht dazugehören. Jesus betont das da. Und er sagt mit dem eigentlich, schaut, ihr seid eingeladen, Teil zu sein von meiner Familie. Ihr dürft ganz nahe an mir dran sein. Aber ihr könnt euch auch dagegen entscheiden. Ihr könnt auch draussen bleiben. Also es bleibt immer eine Entscheidung, ob wir die Einladung einnehmen, ob wir Teil werden von der Familie von Jesus oder ob wir aussen dran stehen bleiben. Also das alles und mehr packt Jesus amix in so Geschichten hinein. Und faszinierend ist ja, dass er mit diesen Geschichten eigentlich mehr erreicht, als wenn er einen 10-Punkte-Vortrag gehalten hätte. Weil eben die Geschichten viel mit uns auch machen. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass bei dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld Jesus selber die Erklärung gibt. Da sind wir ziemlich auf der sicheren Seite, wenn wir es auslegen. Und darum lassen wir mal genau an, was Jesus zu sagen hat. Es geht nämlich um unterschiedliche Reaktionen auf diesen Vers. Vers 15, der Bauer sät das Wort. Also das ist sozusagen die Handlung von dieser Geschichte. Nicht sehr spektakulär. Das Wort oder der Begriff, der hier für Wort gebraucht wird, ist im Griechischen Logos. Das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und es geht also hier nicht nur um Bibel, so wie wir sie heute haben als Buch. Das hört man schnell in dem Gleichnis an. Es geht einfach darum, dass ich die Bibel lesen soll. Es geht ein bisschen genauer um Logos. Und Logos steht im Neuen Testament eigentlich immer für Jesus und für das, was er gesagt hat und für seine zentrale Botschaft, dass Gott in die Welt hineingekommen ist, uns zu retten. Also die Frage ist, wie antworten Menschen auf die Botschaft von Jesus? Dass Gott in die Welt hineingekommen ist, um sie zu retten. Und jetzt ist eben so, dass die erste Reaktion könnte man bezeichnen als der harte Boden. Und das müsste jetzt da so einen Weg darstellen. He? So ein Steinchen drauf. Und dann kommen ja da die Vögel. Und dann heißt es, Jesus erklärt es, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Das ist jetzt eine Reaktion, wie man sie weltweit und auch in unserem nächsten Umfeld immer wieder erlebt. Menschen hören von Jesus, sie hören die Botschaft, aber sie haben innerlich für sich schon eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass sie mit dem nichts zu tun haben. Dass sie mit dieser Botschaft, dass sie mit dem Jesus nichts am Hut haben. Die Entscheidung haben sie schon getroffen, bevor sie überhaupt eigentlich von Jesus gehört haben. Und dann ist es eben wie so ein harter Boden und da bleibt nichts zurück, da wird nie Frucht entstehen. Und das war damals schon so gewesen, in der Zeit von Jesus. Jesus hat diese Reaktion erlebt, zum Beispiel von den Pharisäern. Die haben schon festgelegt für sich, dass es nicht kann sein, dass Gott durch den Jesus von Nazareth wirken würde. Sie haben schon entschieden, bevor sie eigentlich überhaupt richtig von Jesus gehört haben. Und vielleicht geht es uns in unserem Umfeld manchmal auch so, oder wir beobachten das, dass Leute von Jesus hören, aber sie sind verschlossen, sie haben eigentlich schon entschieden, dass sie nichts von dem Jesus wissen wollen. Und Jesus sagt, und das ist spannend an dieser Geschichte, er sagt, dass die Reaktion wird kommen. Er sagt, verschreckt nicht, wenn das wird passieren, das gehört dazu beim Reich Gottes. Dass gewisse, die das hören, werden so antworten, dass es wie ein harter Boden ist. Und was wir hier auch sehen in dieser Reaktion ist, dass wir in einem Kampf stehen in dieser Welt. Jesus sagt, es gibt einen Gegner, der nicht will, dass das Wort, dass das Logos bei den Leuten ankommt. Ein Gegner, und er bezeichnet ihn als Satans personifizierte Böse, der sich einsetzt dafür, dass das Wort von Gott, das Wort von Jesus nicht ankommt bei den Leuten. Und wenn sie es dann hören, dass sie es gerade wieder vergessen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das ein realer Kampf ist, auch heutzutage in unserer Welt. Es ist nicht einfach so, dass alle das nett finden, wenn man von Jesus erzählt und dass das jetzt einfach okay ist und so, sondern es ist und bleibt ein Kampf. Und der C.S. Lewis, der hat einmal Folgendes gesagt: Es gibt keinen neutralen Boden im Universum. Jeder Quadratmillimeter, jeder Sekundenbruchteil wird von Gott beansprucht und von Satan streitig gemacht. Also wir stehen in dieser Welt in einer Auseinandersetzung. Und wir müssen uns nicht entmutigen lassen oder verschreckt sein oder überrascht sein, wenn wir das Gefühl haben, um uns herum gibt es immer wieder so harten Boden. Oder Leute reagieren so, dass sie einfach nichts wissen wollen von dem Jesus. Jesus hat gesagt, dass das wird passieren im Reich Gottes. Dann gibt es eine zweite Reaktion. Und ich würde es einmal als oberflächlichen Boden bezeichnen. Weil, wer das nachher gerade hören, hat es so ganz viel Steine überall. Ist ein bisschen übertrieben, aber muss ja auch übertrieben sein. Und hier oben drauf kann eben nur ganz wenig Grüns oder Gras wachsen oder was auch immer. Jesus sagt dann, die zweite Reaktion, bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. So, hä? Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Anders als beim Weg. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Da geht es jetzt um Menschen, die etwas mit Jesus erlebt haben. Zum Beispiel in der Zeit von Jesus sind das vielleicht die gewesen, die ein Heilig erlebt haben. Jesus hat vielleicht Menschen geheilt, aber dann sind sie wieder krank geworden. Oder Jesus oder Menschen haben von Jesus gehört und sind begeistert gewesen und dann hat der lokale Synagogenvorsteher einmal bei einem Morgen, einem Sabbat, vielleicht so kritische Fragen gestellt, jemandem und so. Und plötzlich ist die Begeisterung für den Rabbi Jesus, die neue Botschaft, plötzlich ein bisschen abgeflaut. Und ich glaube, wir kennen das heutzutage auch. Das sind vielleicht Menschen, die haben etwas erlebt mit Jesus. Die haben vielleicht das Wunder erlebt. Oder sie sind in einem Gottesdienst gewesen und haben die Gegenwart von Gott erlebt. Oder an einem anderen Ort irgendwie die Gegenwart von Gott erlebt. Und dann kommt aber eine Herausforderung ins Leben rein. Vielleicht eine schwierige Nachricht, irgendwo eine schlimme Diagnose oder vielleicht einen Jobverlust oder kritische Fragen im Umfeld gegenüber dem Glauben. Und plötzlich kann die Begeisterung und der Aufbruch für Jesus kann plötzlich in Frage gestellt sein. Und plötzlich ist alles, was mit Jesus zu tun hat, der ganze Glaube, ist in Frage gestellt wegen dieser einen Krise, wegen dieser einen Frage, wegen dieser einen Herausforderung. Und Jesus sagt, bei diesen Menschen fehlen die Wurzeln. Da ist keine Tiefe. Da ist nichts runtergewachsen. Da ist nichts Standhaftes. Und wenn dann einmal eine Herausforderung kommt oder eine schwierige Zeit, dann sind dann die Leute eben schnell weg oder wollen nichts mehr wissen von Jesus. Dann die dritte Reaktion, wieder, Jesus beschreibt nur, ist euch aufgefallen, er macht keine moralischen Punkte daraus. Er sagt einfach mal, wie es so ist. Die dritte Reaktion, das wäre der Boden, he? Und dann wachsen da so die Dornengestrüppe. Und da hat es noch Dornengestrüpp. Und da hat es Dornengestrüpp. Eben, ich und der grüne Daumen. Vielleicht müssen wir das auch schöner zeichnen, aber ihr habt den Punkt. Es geht um Dornengestrüpp. Und dort sagt Jesus über die, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Ich würde sagen, das sind Menschen, die einfach zu viel haben im Leben. Da ist einfach zu viel rum im Leben. Als Beispiel könnte man nehmen, die Geschichte, wo Jesus einem reichen Jüngling begegnet. Und man merkt in so einem Gespräch, der will eigentlich Jesus nachfolgen und hat Interesse an Jesus, ist sogar noch ein religiöser Typ. Aber wo es dann ums Geld und den Besitz geht, merkt man, diese Sache ist ihm wichtiger, als Jesus nachzufolgen. Also etwas nimmt mehr Raum ein hat tiefere Wurzeln. Und darum ist das mit dem Jesus dann nicht so wichtig. Und ich denke, auch das kennen wir vielleicht aus unserem eigenen Leben oder aus unserem Umfeld. Wir wollen Jesus und wir wollen den Vorteil, den Jesus uns bringt, aber wir wollen auch die Karriere und wir wollen auch viel Geld und wir wollen auch einen guten Job und wir wollen auch das schöne Leben und den Luxus und das gemütliche Leben und so weiter. Oder wir wollen Jesus, aber auch das hübsche, die hübsche Freundin, die nicht an Jesus glaubt. Oder wir wollen Jesus aber auch das grosse Projekt, das uns alles Geld und alle Zeit kostet, die wir noch haben. Und wir merken, das ist manchmal eine Spannung. Und Jesus bezeichnet das als Dornengestrüpp. Und da merken wir, bei Jesus geht es schon um alles oder nichts. Also es geht darum, ob wir das zu viel in unserem Leben lassen oder ob wir wirklich in unserem Leben Raum schaffen, dass das Wort und Jesus selber Raum überkommt und Platz überkommt. Also da ist einfach zu viel im Leben. Und dann gibt es noch die vierte Reaktion. Und da würde ich einfach mal so, das ist einfach so der schöne Boden, frisch, mit so schönen Furcheli. Das ist jetzt eben der fruchtbare Boden. Und dort sagt dann Jesus, bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und auch da wieder, das hat es gegeben zur Zeit von Jesus, solche Menschen. Seine Jünger zum Beispiel, sind Leute gewesen, die alles aufgegeben haben, und dem Jesus nachgefolgt sind. Und ihre Leben haben dann Frucht gebracht. Andere Leute haben wieder profitiert von ihnen. Es hat sich multipliziert. Das war guter Boden. Und wichtig beim fruchtbaren und guten Boden ist, das bedeutet nicht, dass man nachher muss perfekte und einwandfreie Leben führen muss. Ein gutes Beispiel für das ist der Petrus. Der hat Jesus noch im letzten Moment grauenhaft verraten vor dem Kreuz, oder? Und ist nachher zum Pfeiler, zur tragenden Persönlichkeit der jungen Kirche geworden. Also da geht es nicht einfach nur um gut zu tun oder schlecht zu tun, sondern es geht darum, ob wir ein Leben haben, wo eben das Wort von Gott kann in die Tiefe gehen und wo es dann auch etwas verändert. Und bis heute gibt es Menschen, und da innen hocken ganz viele solche Menschen. Und es gibt weltweit ganz viele solche Menschen, wo Jesus von ganzem Herzen nachfolgt und ihr Leben wie ein fruchtbarer Boden ist, wo das Wort reingehen kann und dann wirklich auch Frucht bringen. Und wenn wir schon von Erntedank reden heute, die Ernte ist in der Bibel auch immer ein Bild für das Reich Gottes. Und wenn wir heute Gott Danke sagen für die Ernte, die er uns gibt, dürfen wir ihm auch Danke sagen, wenn wir auf dem Weg von Jesus sind, dass wir Teil von seiner Reich Gottes Ernte sind. Dass wir Teil sein von dem Reich Gottes. Und dass wir Teil sind von dieser Ernte, die er weltweit und über alle Jahrhunderte hinweg am Einsammeln ist. Das sind die unterschiedlichen Reaktionen. Wie gesagt, noch eigentlich keine moralischen Erklärungen dazu von Jesus, sondern er sagt einfach, wenn das Wort ausgestreut wird, dann rechnet mit diesen Reaktionen. Und jetzt kannst du dich auch persönlich fragen, wo siehst du dich manchmal auch? Bist du vielleicht manchmal auch ein bisschen wie ein harter Boden oder so ein Boden, der ein bisschen oberflächlich ist, weil es da ganz viel Stein hat oder ein bisschen ein überfüllter Boden oder ein fruchtbarer Boden? Wo würdest du dich selber einordnen? Wo siehst du dich? Und manchmal sind wir auch je nach Phase des Lebens vielleicht auch an einem anderen Punkt oder bei einem anderen Boden. Jetzt gibt es eine Frage noch, die mich im Voraus beim Vorbereiten beschäftigt hat, die ich noch zum Schluss nachgehen will. Nämlich die Frage, warum vergleicht Jesus das Wort mit einem Sämli? Wieso der Vergleich? Und ich habe einfach drei Punkte noch, die ich glaube, hilft uns noch ein bisschen besser zu verstehen, warum er das Wort mit so Sämli vergleicht. Das eine ist, das Wort hat Kraft. So wie Sämli eben Kraft haben. Wenn wir eben denken an so eine Tulpenzwiebel oder sonst an ein Sämli, was daraus aus so etwas Kleinem, Grosses kann entstehen, x-mal grösser, mit so viel Frucht, je nachdem, und so eine grosse Pflanze, dann ist krass, was so ein Sämli für ein Potenzial, für eine Kraft in sich trägt. Und genau das ist auch das Wort von Gott. Wenn Gott redet, wenn Jesus redet in unser Leben hinein, ist das nicht nur einfach schöne Informationen, dass wir mehr wissen über Gott oder mehr wissen über die Bibel oder über was Jesus gesagt hat, sondern wenn Gott redet, ist das immer etwas Kraftvolles. Dann kommt immer Kraft in unser Leben hinein. Dann wird Kraft in unser Leben hineingesprochen. Wenn Gott, wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er sie durch sein Wort geschaffen. Wenn Gott redet, dann passiert immer auch etwas. Bei uns ist das nicht immer so, oder? Wir reden viel und es passiert vielleicht nicht so viel. Aber wenn Gott redet, dann passiert etwas. Wenn Gott redet, dann tut er Neues schaffen. Dann tut er wiederherstellen. Und das ist bis heute so. Das Wort von Gott hat Kraft. Und das können wir uns fragen, ob wir das wirklich glauben. Haben wir zum Beispiel die Erwartung, wenn wir am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommen, dass wir die Kraft von Gott erwarten durch sein Wort, durch Predigt, durch Lieder? Erwarten wir, dass Gottes Kraft in unser Leben kommt, wenn wir zum Beispiel die Bibel lesen? Also das Wort hat Kraft. Das Zweite, was ich glaube, ist da wichtig, ist, dass eben so wie ein Sämli das Wort in die Tiefe geht. Was auffällt an diesen Bildern, die Jesus hier braucht, ist, dass bei den ersten drei fehlt die Tiefe. Also da, bei allen drei, kann das Sämli nicht genug in die Tiefe rein, in den Boden rein. Also da ist es so, ist es offensichtlich, da geht es gerade gar nicht in die Tiefe. Beim steinigen Boden ist das Problem, dass dann schnell eben die Felsen kommen und nicht tiefer geht. Und da ist es so, dass die Wurzeln von diesen Dornen tiefer gehen als die Wurzeln vom Wort, die guten Sämli. Also überall da fehlt die Tiefe. Kann das Wort Gottes nicht in die Tiefe gehen. Und die Frage ist ja, wie kann denn in unserem Leben das Wort Gottes mehr Tiefe erreichen? Und Jesus sagt uns das oder gibt uns einen Hinweis, weil am Anfang vom Gleichnis und am Schluss vom Gleichnis sagt er, fordert er auf, hört zu. Er sagt, hören zu am Anfang und am Schluss. All die, die Ohren haben und hören, die sollen hören. Also wir sollen genau anhören. Und wir wissen alle, besonders die, die verheiratet sind, wir hören manchmal Sachen und wir hören sie nicht wirklich, oder? Kennt ihr das? Auch ein Ehepartner sagt etwas und ihr habt schon gehört, aber irgendwo unterwegs im Kopf, man weiß es nicht genau. Es ist jedenfalls nicht angekommen. Und dann sagt der Ehepartner Sachen wie, du hörst mir nicht zu. Mal, ich höre dir schon zu. Aber ich nehme es einfach nicht gleich auf wie du. Also wir können Sachen hören und es trotzdem nicht wirklich aufnehmen. Und da geht es also darum, dass das, was Gott in unser Leben hineinredet, sein Wort, dass wir da nicht einfach nur hören, sondern dass wir da wirklich auch hineinlösen in unser Leben, in unsere Gedanken, in unser Handeln hinein. Die Idee ist, dass das Wort von Gott tiefer geht in alle Bereiche von unserem Leben. Dass das Wort von Gott unsere Ehen prägt, dass sie unseren Umgang mit unserem Chef prägt, dass sie unseren Umgang mit der Zeit, unserer Zeit und unserem Geld und mit allem, was wir haben, immer mehr prägt. Das bedeutet, wenn das Wort in die Tiefe geht. Und das Letzte noch, wo das Wort mit dem Sämli gleich hat, ist, dass es unerwartet wirkt. Die Juden zur Zeit von Jesus haben den Wunsch gehabt, oder die Idee, dass Gott irgendwie spektakulär eingreift und etwas tut, wo alle vom Sockel rührt. Und dann kommt so jemand wie Jesus. Und es ist eben eher vergleichbar mit einem Sämli. Das Sämli ist in die Erde hinein, unauffällig. Und es hat Zeit gebraucht, bis dann wirklich etwas daraus gewachsen ist. Die Kraft vom Reich Gottes liegt interessanterweise in der Schwäche. So wie ein Sämli klein und schwach ist und dann trotzdem etwas Grosses daraus wird, so ist auch das Reich Gottes auf den ersten Blick klein und schwach und trotzdem wird etwas Grossartiges daraus. Jesus hat seinen grössten Sieg dort errungen, wo er am schwächsten war. In dem Moment, wo er gestorben ist, hat Jesus seinen grössten Sieg errungen. Und darum ist es so ein guter Vergleich, weil das Reich Gottes unerwartet in die Welt hineinkommt und die Kraft vom Reich Gottes unerwartet sichtbar wird. Und ich möchte euch allen einfach eine Frage mitgeben für die nächste Woche, für die nächste Zeit, nämlich, wie kann das Wort Gottes in deinem Leben noch tiefer einsinken? Wie kann das Wort Gottes in deinem Leben noch tiefer einsinken? Und ich habe mir überlegt, ich werde gerade das praktisch noch ein bisschen machen und ich habe jemanden gefragt, nämlich den Gregu Mosima, ob er etwas könnte kurz zu dieser Frage sagen. Weil das passt gerade sehr gut. Genau. Danke, dass du da vorkommst, dich getraust. Genau. Ja, Gregor, erzähl doch einmal ein bisschen, wie hast du das in den letzten Monaten erlebt? Was hat das bei dir konkret bedeutet, dass so ein bisschen das Wort Gottes tiefer einsinkt in dein Leben?
Also ich bin, glaube ich, einer, der zwischendurch ein bisschen challenged werden muss, dass ich mich mit dem Wort Gottes befasse. Ich bin einer, der wahnsinnig ungern liest. Es sei denn, auf dem Handy, da kann man viel Zeit verbrauchen. Und das hat letztes Jahr angefangen, dort habe ich mich mit einem Freund challenged, wo wir gesagt haben, komm, wir schicken uns täglich so einen Check, wenn wir gelesen haben. Und dann hast du gedacht, ja gut, du musst das machen, weil sonst kannst du das Höckel reinschicken, oder? Hast du es gemacht? Und in diesem Jahr ist es so, dass es hat angefangen am 2. Januar, wo der Benni in unsere Kleingruppen-Chat geschrieben hat, hey, es ist ein neues App rausgekommen, in einem ganzen Jahr durch die Bibel durch. Und da habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Und er hat dann Leute gesucht, die ihn challengen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, mit dem Fahrrad sich challengen ist eine super Sache, oder? Und habe die Challenge angenommen. Und ja, seitdem beschäftige ich mich am Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich immer eine gute halbe Stunde, wo ich meinen Tieren einen sauberen Boden machen muss, dass sie auch anständig können beim Fressen stehen können. Und wenn ich brauche nochmal das schöne Wort Scheiße schiebe, oder? Dann ist das eine Arbeit, da musst du nicht viel studieren, sondern du machst es einfach. Und was gibt es denn Besseres? Die App hat so eine praktische Funktion, die kannst du auch hören. Und so ist sie jetzt so, ich, die nicht gerne lese, höre dann einfach. Und so höre ich jetzt jeden Morgen, wenn ich arbeite. Und es ist dann eine Challenge, wenn ich eigentlich mal nicht arbeite am Morgen, dass ich es dann gleich mache, höre ich dann die Bibel, genau.
Ja, das ist sehr cool, weil ich selber profitiere auch von dieser Challenge, weil ich bin auch an dem dran. Und es hilft schon, wenn jemand das auch macht, dann kann man immer wieder fragen, bist du dran? Und wir sind also, glaube ich, up to date, mehr oder weniger.
Ja, zum Glück heute Morgen müssen wir arbeiten. Ja.
Genau, und jetzt ist noch die Frage, hast du jetzt in den letzten Monaten hast du erlebt, dass das etwas verändert hat, so das kontinuierliche Dranbleiben? Hat das irgendetwas ausgelöst in deinem Leben?
Ja, es ist schon spannend. Also, am Anfang war es so ein bisschen ein Beissen. Und dann habe ich so gedacht, ach, da hast du irgendwie noch müde und weiss nicht was. Und denkst, ja, scheiße, schieben ging auch gut, da nicht irgendetwas studieren oder zu hören, oder? Aber mit der Zeit merkst du so, es ist irgendwie cool, du brauchst das. Und das Erste, was ich mache am Morgen, wenn ich mich angelegt habe, AirPods in die Ohren rein, und dann laufe ich raus und über den Platz hinein habe ich schon die Bibel in einem Jahr. Dann denke ich, da bist schon wieder dran, das ist super. Und nachher merkst du, dass du irgendwie, ja, fast an zu brauchen, das ist wirklich cool. Und dann ist so eine Szene gekommen, also wir hören immer entweder Psalmen oder Sprüche, plus etwas aus dem Neuen, plus etwas aus dem Alten. Also es ist recht viel in dieser halben Stunde, die da auf einem reintatscht, und haben ja auch nicht das Gefühl, wir können doch alles merken. Ich mir sowieso nicht, aber es tut ja gleich gut. Und es ist eine relativ lange Zeit darum gegangen, gerade im Alten Testament, der hat das gemacht und hat dieses gemacht und dann ist wieder einer gekommen und hat ihm gesagt, was er nicht gut gemacht hat und so. Und dann hat das bei mir wie angefangen anzuschlagen. Also ich habe gemerkt, hey, da gibt es doch etwas, das hat schon lange erledigen sollen. Also du hättest schon lange mal sollen mit zwei, drei Leuten mal reden und sagen, hey, das, was du vielleicht einmal gemacht hast in jungen Jahren, ist nicht so schlau gewesen. Und die, die mich vielleicht kennen, die wissen zwar, dass ich gerne viel schwätze, aber wenn ich dann sollte, irgendwie noch mich schwach zeigen quasi, dann fällt es mir vielleicht nicht so einfach. Und das hat mich 20 Jahre lang beschäftigt, die drei Beispiele. 20 Jahre lang, ich habe gewusst, ich muss mit meiner Schwester etwas klären, ich habe gewusst, ich muss mit zwei Bekannten etwas klären. Und jeden Morgen, wenn du die blöde Bibel gelesen hast, schlägt er das so BÄM ins Gesicht, oder? Und du sagst jetzt einfach endlich, oder? Und dann habe ich schon gedacht, ja, ist gut, ist ja gut, habe ich eine Challenge angefangen, oder? Und dann predigt er da vorne auch noch am Sonntag am Morgen, ja, klärt doch eure Sachen, oder? Und dann denkst du, ja, ist gut. Eigentlich hast du es schon lange begriffen. Und das Krasse ist, ich habe wirklich mal am Morgen, wo die Kinder sind weg waren, wo ich Zeit hatte im Büro, habe ich gedacht, so. Und wenn nicht jetzt, wenn dann? Und habe drei E-Mails geschrieben. Und am gleichen Tag haben alle drei Leute so positiv auf das reagiert. Ja, jemand hat gesagt, oh, das habe ich schon lange vergessen, keine Ahnung. Und jemand hat gesagt, hey, krass, ich finde das stark, dass du dich gemeldet hast. Und innerhalb von zwei Stunden sind die drei Sachen, die dich 20 Jahre lang beschäftigt haben, einfach ausgelöscht. Und das ist schon krass, eben wenn du dann zurückdenkst. Es ist nur jeden Morgen, wo du die Bibel einschaltest und dir die Dröhnung jetzt gibst, sage ich jetzt mal, oder? Und wo du vielleicht auch nur 5% mitbekommst, aber ja, es ist crazy, nach 20 Jahren können wir sagen, ja, es ist einfach okay. Und jetzt konzentrieren wir uns auf anderes. Und es schlägt jetzt auch nicht mehr so ins Gesicht ein, wenn du morgen die Bibel anlässt. Das ist super.
Genau. Hey, super. Danke vielmals fürs Erzählen, für deine Gerne. Offenheit. Merci. Genau, das ist einfach ein praktisches Beispiel, was das bedeuten könnte. Wie kann das Wort Gottes in deinem Leben noch tiefer sinken? Und für den einen oder anderen bedeutet es vielleicht, die Festlegung zu überdenken, dass es gar keinen Gott gibt. Vielleicht fängt es bei gewissen schon mit dem an. Fängt es bei gewissen damit an, dass ihr eine Herausforderung habt in eurem Leben und dass der Glaube in Frage stellt, aber dass ihr euch von dem nicht abhalten lasst. Vielleicht ist es bei anderen, dass es einfach zu viel gibt im Leben und dass ihr euch überlegen müsst, wie Gott könnt helfen könnte, dass zu viel abbauen. Ja, ich wünsche mir das, dass das Wort Gottes in unserem Leben kann tiefer sinken kann. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt einfach alle mega viel mit der Bibel lesen, so wie der Krieg und ich das gerade im Moment machen. Das ist nicht für jedermann dran. Aber was für jedermann dran ist und jede Frau, dass wir das, was wir lesen, wie viel das auch immer ist, oder hören, dass wir das wirklich in unser Herz hineingehen. dass wir über das nachdenken, dass wir da meditieren, dass wir Gott danken für das, dass wir ihm begegnen in dem Innen. Und etwas ganz Konkretes, was du machen kannst in den nächsten Tagen, ist, dass du einfach einen Vers oder einen Satz aus einem Vers, wo du vielleicht gelesen, gelesen, gesehen hast, dass du den mitnimmst in deinen Tag hinein und versuchst immer wieder über das nachzudenken und dich einlassen in das, was Gott könnte sagen, durch so einen Vers jeden Tag. Das wäre so eine ganz konkrete Umsetzung, die wir machen könnten. Ich werde noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir von Herzen für das Wort, das du uns gibst, dass du redest in unser Leben hinein und dass das kraftvoll ist. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, dass du uns zeigst, wie dein Wort noch tiefer in unser Leben hineinsinken kann. Und wie es Veränderung bewirken kann, wie es Frucht bringen in unserem Leben. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Wachstum ermöglicht, im Sichtbaren, aber auch im Unsichtbaren. Und für das, wenn wir dir danken sagen, du bist so ein wunderbarer und guter und grossartiger Gott. Amen.